Hallo und herzlich willkommen an alle Video- und Audio-Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Mann, ist das lang, wenn man isolieren will. Hallo auch Kevin.
Hallo.
Ja, stark wieder hier zu sein. Freut bei mich. Dir hier in Appenweier. Mhm. Du bist hier ja auch Jugendpastor.
Jugendleiter. Pastor. Mhm.
Ja, wie bringt man das zusammen? Apologetik und Jugendleitung. Bringst du das zusammen? Oder
nein, das tue ich nicht. Also, das ist jetzt nichts gegen meine Teens, aber die sind jetzt nicht so, die haben jetzt nicht so ein großes Interesse in Apologetik, ja. Aber so, ja. Allgemeine Sachen halt, was Glauben angeht und ja.
Aber würdest du sagen, dass dann in deiner Begleitung von Teens oder in deinen Andachten, Predigten, das dann trotzdem vielleicht immer wieder mal mehr durchschimmert, als bei anderen Jugendleitern das vielleicht würde?
Tatsächlich nicht. Ja, also ich halte es so lieber ein bisschen getrennt, weil Apologetik ist so wie mein Kind halt. Und ich sehe das halt so. Und ja, also die Bedürfnisse hier in unserer Gemeinde, die sind ein bisschen anders halt, also für die Teens halt.
Ja, also bin ich an sich ganz bei dir. Ich hatte jetzt auch jahrelang diesen Doppelhut auf, einmal beim Apologetikprojekt an die biblischen Texte heranzugehen mit einer apologetischen Brille und da auch ja gesondert diese Art von Inhalt weiterzugeben und dann in der Kirche als Pastor tätig zu sein und dort dann ja, von einer anderen Grundlage her an die Bibel heranzugehen. Und da ist es dann für die Leute nicht immer unbedingt wichtig, zu hören an einem Sonntagmorgen, was die Argumente für die Historizität der Bibel ist, sondern man spricht ja über die Inhalte der Bibel. Ja. Wobei natürlich, finde ich, manchmal vermischt sich da das auch ein bisschen. Also natürlich behaupte ich mal einfach, schimmert das bei mir immer einen Tick mehr durch, so wie jetzt bei einem Evangelisten das Evangelistenherz immer durchschimmert, bei einem Seelsorger das Seelsorgerherz so weiter. Ja. Aber ja, manchmal ist natürlich dann die spannende Frage, was sind unsere Grundannahmen, die wir haben? Wenn in der Apologetik ist nicht meine Grundannahme, der christliche Glaube ist wahr. Und deswegen werde ich alle Informationen, die ich habe, immer in diese Richtung deuten. Ja. Das ist so ein bisschen meine Problematik auch bei manchen Argumentationsansätzen von Leuten. Sondern mein Ansatz ist ja zu zeigen, die christliche Weltanschauung kann die Welt, in der wir leben, am besten erklären. Ja. Wenn ich jetzt aber am Sonntagmorgen in der Kirche stehe und predige, dann ist meine Grundannahme die Bibel. Ja. Und das ist schon anders. Also weiß ich, wie du das so erlebst. Hast du da auch so manchmal Spannungen, wenn du dann an...
Ist eigentlich genauso. Also wenn ich samstags immer in der Jugend predige, dann ist es auch so, dass es geht mehr darum, dass die Jugend auch geistlich gefüttert sind und geistlich satt sind. Und es ist ja jetzt nicht so relevant. Also für den ist jetzt nicht so relevant, ob die Bibel so historisch zuverlässig ist oder nicht. Also Hauptsache, es geht um Seelsorge oder, ja.
Ja gut, ich glaube, ich würde nicht ganz so sagen, es ist nicht relevant. Ich würde sagen,
also jetzt in dem Kontext halt für Kinder, die jetzt nicht so interessiert sind. Ja.
Sie haben es wahrscheinlich in dem Alter noch nicht erkannt, wie relevant es ist. Aber oft erlebe ich dann, dass Leute, die bis die 17, 18 waren, einmal munter geglaubt haben, dann, wenn sie dann an die Uni gehen, plötzlich sich die Fragen stellen.
Ja. Oh, warum glaube ich das überhaupt? Ja.
Aber ja, Kevin, wir wollen heute uns mal an die Bibel heranwagen mit einer etwas anderen Brille, als du das jetzt an einem Samstagabend in der Jugendgruppe oder ich sonntagmorgens in der Kirche hätte. Nämlich gerade von dieser historischen Dimension her wollen wir mal uns die Bibel genauer anschauen. Das ist, glaube ich, jetzt so man als Christ nicht so standardmäßig gewöhnt, wenn man jetzt seine Bibel morgens liest, man macht sich Notizen, man guckt rein, was will das Wort Gottes mir sagen. Und wenn man jetzt die historische Dimension ansieht, dann ist es oft auch eher von dem kulturkontextuellen Umfeld her. Aber man kann ein Experte sein in der griechisch-römischen Umgebung des Neuen Testaments und den altorientalischen Völkern im AT, ohne sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ist das Ganze auch historisch stichhaltig, was in der Bibel steht. Also sich auszukennen mit der Kultur oder mit der Umwelt des Alten und Neuen Testaments ist was anderes als das, was wir heute machen wollen, nämlich sich zu fragen, ist das Ganze denn auch historisch glaubwürdig?
Ja.
Ja, du hast vor ein paar Monaten einen, ja, eigentlich sollte es ein Blogartikel werden, eingeschickt zur historischen Glaubwürdigkeit des lukanischen Doppelwerks, also des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Und ich habe dann geantwortet, Kevin, das ist kein Blogartikel, das ist eine Bachelorarbeit. Ja. Das hatte sage und schreibe 12.000 Wörter.
Ja, 34 Seiten.
Gut, man muss sagen, manche Zitate waren vielleicht ein bisschen lang und so, aber trotzdem lass es 11.000 sein. Mhm. Dann ist es immer noch, es ist einfach ein enorm langer Artikel und du hast da alles Mögliche zusammengetragen. Mhm. Und daraus wurde dann auch ein Vierteiler letztlich.
Ja.
Ja, sag uns vielleicht ein bisschen was zu, ja, zur Apostelgeschichte, zum Lukas-Evangelium, bevor wir tief eintauchen. Wer ist Lukas der christlichen Tradition nach? Was sind das für Bücher? Wie lange sind die jeweils? In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Sag uns da vielleicht erstmal ein bisschen was dazu.
Ich fang vielleicht damit an. Also warum ist das überhaupt relevant als für uns als Christen? Und ja, Lukas und Apostelgeschichte machen etwa 27% des Neuen Testaments aus. Und das ist ja schon heftig, wenn man darüber denkt, dass mehr als ein Viertel davon an Inhalt ist halt. Und ja, Lukas ist auch das längste Evangelium aus den vier Evangelien. Also wer ist Lukas halt? So ein Bart Ehrmann würde jetzt sagen, dass Lukas jetzt nicht der Verfasser war. Aber ich sehe das anders. Die frühesten Quellen, also Kirchenväter wie Irenaeus, Tertullian, rhetorisches Fragment, also bestätigen Lukas als der Verfasser. Und in Apostelgeschichte ist es noch krasser, weil da haben wir auch die Wir-Passagen, zum Beispiel jetzt in Apostelgeschichte 16. Und
was sind die Wir-Passagen?
Also was sind die Wir-Passagen? Zum Beispiel hier in Apostelgeschichte 16, ich fange jetzt mal ab Vers 11 an. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, führen wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz. Also immer wir. Mhm. Und das zeigt an, dass der Verfasser, also in dem Fall Lukas, auch dabei war halt. Mhm. Und was sehr interessant ist, dass in den Stellen, in Wir-Passagen, finden wir auch mehr Details. Also so jetzt, was die Landschaft oder Wirtschaft oder kulturellen Sachen da sehen wir eigentlich also mehr, also wir bekommen eigentlich mehr Informationen, also was es da angeht. Und das ist eigentlich ein Beweis, dass der Verfasser, also in dem Fall Lukas, auch dabei war.
Hm. Da wollen wir gleich noch ein bisschen tiefer reingehen und uns ein paar Details anschauen. Also was du jetzt gerade gemacht hast, ist zu sagen, die traditionelle Sicht, dass Lukas der Verfasser vom Lukas-Evangelium und von der Apostelgeschichte ist, das hältst du für glaubwürdig, weil es frühe kirchengeschichtliche Dokumente gibt, die das nahelegen. Ja. Also das ist ja etwas, was man mantrahaft immer wieder hört. Ja. Die vier Evangelien sind alle von anonymen Autoren. Die waren nicht dabei, das waren keine Augenzeugen, die haben das sehr viel später geschrieben. Und jetzt kommst du und sagst, das war Lukas. Also was sind denn die Argumente, die man da gemeinhin so anführt, dass Lukas der Autor war? Oder wie früh sind denn jetzt auch diese Quellen, die du vorher angeführt hast? Mhm. Sind das jetzt vielleicht einfach nur kirchengeschichtliche Quellen aus dem 6. Jahrhundert? Oder haben wir da frühe Bezeugungen?
Also Irenaeus und Tertullian, die gehen im 2., 3. Jahrhundert. Also das ist schon recht früh. Also unsere Handschriftüberlieferungen sind auch eigentlich recht früh. Also Papyrus 75 zum Beispiel aus dem 2. Jahrhundert enthält auch das Lukas-Evangelium, so 70-80% oder so. Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, das sind auch recht früh. Also wenn wir jetzt das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte jetzt zu anderen historischen Dokumenten vergleichen, ist es eigentlich krass, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Lukas-Evangelium 80 nach Christus geschrieben worden ist oder früher, später, ist jetzt nicht so relevant, aber von dem Zeitpunkt bis die frühesten Manuskripte haben wir 200, 150 Jahren. Und das ist schon früh für so ein Dokument. Also wenn wir jetzt...
Du sprichst jetzt quasi von den frühesten Kopien, die wir quasi, oder Kopien, die wir haben vom Original.
Und das ist ziemlich nah. Und was auch wichtig ist, also diese Manuskripte tragen auch den Titel Katalukon, also nach Lukas. Ja, danke.
Also wir haben, Christen, die...
Frühchristliche...
Die im zweiten Jahrhundert gelebt haben, die also noch relativ nah an den Ereignissen dran waren und die schon Lukas als Autor angegeben haben. Ja. Wir haben Manuskripte, wo der Abstand, manche würden sagen, der ist groß, aber an sich, wenn man das mal mit anderen antiken Werken vergleicht, gering ist. Und in denen wird Lukas genannt. Und das finde ich an der Stelle auch wichtig, weil es gibt ja auch keine konkurrierenden Traditionen.
Eben.
Also es gibt ja nirgendwo ein Manuskript, wo jetzt das Lukas-Evangelium einer anderen Person zugeschrieben wird.
Der perfekte Litmus-Test wäre jetzt der Hebräerbrief. Also ich würde jetzt sagen, dass da keine Konsens ist. Also in frühkirchlichen Traditionen, dass wer der Verfasser ist vom Hebräerbrief. Also manche sagen Paulus, manche sagen Barnabas. Lukas. Aber wenn es jetzt um Lukas oder einfach alle vier Evangelien geht, dann ist es einfach einstimmig.
Da bringst du mich auch auf ein interessantes Argument. Wenn die frühe Kirche einfach diese Texte irgendwem hätte zuschreiben können, hätten sie das ja auch mit dem Hebräerbrief machen können. Warum dann nicht unter einem Pseudonym?
Das wäre jetzt das zweite Argument gewesen. Also warum Lukas? Also Lukas war kein Nachfolger Jesu. Der war eigentlich der Reisebegleiter von Paulus. Also warum würde die frühe Kirche sagen, dass Lukas der Verfasser war, wenn er nicht Nachfolger Jesu war?
Ja, ich meine...
Genau.
Also verglichen mal mit gnostischen Evangelien, wo sich ja dann verschiedene sekterische Strömungen ihre Schriften und das Volk gebracht haben und denen eine Kredibilität geben wollten, indem sie die dann den Aposteln zugeschrieben haben. Genau, eben Petrus-Evangelium, Thomas-Evangelium. Jetzt sieht man sich die Texte an und sieht, die sind obviously ganz offensichtlich aus dem 2., 3. Jahrhundert.
Ja.
Aber das zeigt ja, um eigens fabrizierten Schriften eine Kredibilität zu geben, haben andere Leute das gemacht und eben pseudepigraphische Dokumente rausgehauen. Ja. Warum hat man das nicht gemacht beim Lukas-Evangelium oder auch beim Markus-Evangelium? Ja. Ich meine, Markus ist ja auch keine besonders bekannte Persönlichkeit. Also warum nicht gleich alle Evangelien den Jüngern zuschreiben? Aber dass das nicht passiert ist, würde ich sagen, ist aus heutiger Sicht ein Argument für die historische Glaubwürdigkeit der Überlieferung des Lukas.
Das wäre jetzt die einfachste Erklärung, dass Lukas tatsächlich der Verfasser ist vom Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte.
Gut, eine andere Erklärung, die hat mein Atheist in einer Debatte zur Auferstehung Jesu vorgebracht, ist, dass Josephus Flavius das gesamte Neue Testament geschrieben hat.
Das habe ich gehört, das war mit dem Physiker, oder? Wow. Keine
bessere Erklärung. Wir schweifen ab. Aber ja. Dieses Mantra, dem würdest du eben diese Punkte entgegnen. Es gibt keine konkurrierenden Traditionen. Ja. Wir haben frühe Manuskripte, in denen Lukas als Autor vorkommt. Wir haben frühe christliche Autoren, die ihn bestätigen.
Ich kann noch was Ergänzendes dazu sagen. Der Neutestamentler Simon Gathercole, der hat so ein Paper geschrieben, On the Anonymity of the Gospels, glaube ich, hieß es. Und ein weiterer Grund ist, da war auch ein Bedürfnis, in der frühchristlichen Zeit, um die vier Evangelien zu unterscheiden, wer was verfasst hat. Also wer war der Autor von dies und das. Und das war auch wichtig für die frühen Christen zu unterscheiden, wer was geschrieben hat halt. Und deswegen war es auch wichtig, dass da auch ein Titel war. So Katalukon, Katamatheion, Katajohannon und so weiter.
Ja, danke für die Ergänzung. Lass uns vielleicht mal gehen in das, was du vorher schon angedeutet hast, dass wir Indizien in den Texten finden, die nahelegen, dass die Texte von jemandem geschrieben wurden, der bei den Ereignissen dabei war.
Ja.
wie lesen sich die Texte? Also wenn man jetzt, ich versuche mir das so vorzustellen, wenn ich jetzt eine Begebenheit, die vor 40 Jahren in Belgien passiert ist, versuche zu rekonstruieren. Ja. Mir würde das heute mit ChatGPT und anderen Quellen vielleicht gar nicht so schwer fallen. Ja. Aber wenn jetzt jemand ohne Augenzeugenberichte zu haben über Dinge berichtet, die auf den Reisen des Paulus in der Apostelgeschichte passiert sind, dann hat er da ja wesentlich mehr zu tun als jemand, der einfach nur an einen Ort gehen und da recherchieren muss. Und wenn wir jetzt von Jesu Reisedienst in Israel sprechen, genauso. Und daher wäre meine Frage, wenn wir die Texte lesen, ja, was hast du so für Dinge rausfinden können in deiner Recherche, die zeigen,
jetzt
da hatte jemand Augenzeugenberichte oder war vielleicht selbst einer?
Meinst du jetzt bei Apostelgeschichte oder im Lukas-Evangelium oder einfach beide Texte?
Beide. Also ich würde zusammennehmen, aber du kannst die auch erst mit dem einen Text, dann mit dem anderen Text weitermachen.
Ja, also ich würde dann bei... fange halt mit dem Lukas-Evangelium an. Also, so ein Beweis dafür ist onomastische Kongruenz. Und das ist eigentlich relativ neu, das Argument. 2007 kam der Neutestamentler Richard Borken mit einem Buch raus, Jesus and the Eyewitnesses, kennst du wahrscheinlich.
Habe ich zu Hause im Schrank.
Hast du dich auch. und ich glaube, es war die zweite Version oder sowas, stellt er so ein Argument vor und was so grundsätzlich, wie das funktioniert ist, da gibt es halt so mehrere Datenbanken, die von Namen aus der griechisch-römischen Welt und auch im ersten Jahrhundert im Nahen Osten halt.
Ja.
Und aus allen möglichen Quellen, aus Büchern oder was weiß ich. Und was Borkum gemacht hat, er hat einfach so einen bestimmten Abschnitt genommen, also von 30 vor Christus bis 90 nach Christus. Und er hat da reingeschaut und einfach die Namen, die wir in den vier Evangelien finden, einfach das zu vergleichen mit das, was wir haben von Namen aus säkulären Werken halt. Und was, also schließlich fand er, dass die Namen, die wir in den vier Evangelien finden, also beziehungsweise auch also Lukas-Evangelium und das, was wir aus anderen historischen Werken haben, die ergänzen sich halt und ziemlich nah. Und das ist sehr... Das ist sehr, sehr, das sieht man sehr selten für historische Werke. Und ich glaube, es war letztes Jahr, da war noch ein Neutestamentler, Luke Van de Wey, und er hat ein Paper geschrieben und er hat so eine systematische so eine Wissenschaftsarbeit geführt und er hat einfach, er hat eigentlich das genommen, was Richard Borken damals veröffentlicht hat, und er hat das eigentlich mit er hat so, also Werke von Josephus und da waren noch ein paar anderen dabei, genommen und das mit den vier Evangelien einfach so vergleicht halt. Und er fand, dass also die onomastische Kongruenz bei jetzt im Lukas-Evangelium noch viel höher ist als das, was wir haben in Josephus oder Polybius oder Tacitus zum Beispiel.
Also sprich, um es einfach runterzubrechen, die Namen, die vorkommen im Lukas-Evangelium, in der Apostelgeschichte, vor allem im Lukas-Evangelium, die entsprechen auch den Namen, die, wenn wir uns andere Quellen aus dieser Zeit anschauen, damals sehr häufig und geläufig waren.
Ja, ja.
Und wenn jetzt jemand einen Text schreibt, ohne selber dabei gewesen zu sein oder ohne Augenzeugenberichte vorliegen zu haben, dann würden die Namen in seinem Text, wenn er eben, ja...
Übereinstimmen.
Würden die übereinstimmen, genau. Ja. So, und das ist, wenn man das jetzt mal vergleicht, ganz interessant, also ich merke das, wenn ich jetzt in der Schweiz bin, da gibt es Namen, die kenne ich bei uns gar nicht. Beat zum Beispiel. Kein Mensch hier heißt Beat.
Ja.
Hier jetzt vielleicht in Süddeutschland schon eher, also... Schweizer Grenze, aber auch nicht. Ja. Genau. So, wenn du in den Norden gehst, da heißen viele Leute Heiner.
Ja.
Wenn du nach Österreich gehst, da hast du wieder vielleicht eigene Namen, die da öfter vorkommen. Mhm. Also sprich, es gibt regionale Unterschiede, was die Häufigkeit von Namen angeht. Und wenn wir uns das erste Jahrhundert anschauen, dann haben ja die Leute keine... Ja, kein ChatGPT, sondern dann zeigen so Texte dann eben sehr gut, ob das von einem Verfasser ist, der wirklich aus dieser Zeit und Gegend
kam. Da war,
oder ob das später also, geschrieben wurde.
Es spiegelt halt historische Realität. Also du kannst jetzt nicht auf, kannst jetzt nicht googeln, also damals gab es ja kein Google oder sowas. Also was gibt es denn da so für Namen in der Region halt? Und du musst es einfach wissen halt, also du musst die Leute halt kennen, wirklich kennen, um das zu wissen. Und das, wie gesagt, das spiegelt halt historische Realität. Also wenn das Lukas-Evangelium oder die Apostelgeschichte verfälscht worden sind, dann würden wir das nicht sehen. Mhm. Dann würden wir, und das sehen wir eigentlich tatsächlich bei die Evangelien im 2. oder 3. Jahrhundert, die pseudepigraphischen, da sehen wir sehr, sehr stark, wie das jetzt nicht
dem entspricht, die Leute im ersten Jahrhundert
Geist
haben. Ja, gerade im Thomas-Evangelium.
Das ist der perfekte Litmus-Test halt. Thomas-Evangelium und so weiter.
Also, genau, soweit ich informiert bin, ich habe mich da auch mal reingelesen, ist es ja so, dass dann auch die Namen, die in diesen gnostischen Evangelien im 2., 3. Jahrhundert vorkommen, eher den jüdischen Namen der Diaspora entsprechen und eher griechisch geprägt sind, als dem, wie Leute im ersten Jahrhundert in Galiläa Israel hießen. So, dass ist so, wie wenn du jetzt, Leute denken jetzt vielleicht an Russlanddeutsche, wenn man den Namen Olga oder Waldemar oder Eugen hört, dann hört man halt direkt raus, Russlanddeutsch.
Ja.
So, beziehungsweise so ein Mix, ne? Waldemar ist ja, glaube ich, einfach nur eine Übersetzung von, also eine deutsche Übersetzung von einem russischen Namen, ich weiß gerade nicht welchem. Eugen gab es auch so schon in Deutschland, aber es ist halt wiederum so überdurchschnittlich oft dort vorgekommen und so selten dann irgendwann dann im, sag mal hier im deutschen Kernland, dass wenn jemand Eugen heißt und Mitte 20 ist, man wusste, der kommt aus einer russlanddeutschen Community. So, sprich, dasselbe ist passiert mit der jüdischen Diaspora. Ja. Es gab jüdische Namen, die dort häufiger vorkamen als im israelitischen Kernland im ersten Jahrhundert oder die auch ganz neu gebildet wurden. Und wenn man sich eben genau diese späteren Evangelien anschaut, dann sieht man, passen die Namen eher damit zusammen, mit diesen Diaspora-Namen, als mit denen aus dem ersten Jahrhundert. Beim Lukas-Evangelium sehen wir, das wurde mindestens geschrieben von jemandem, der Berichte vorliegen hatte von Leuten, die aus dieser Zeit und Gegend kamen. Das finde ich interessant.
In dem Artikel von Luke van de Wey fand er so grob, dass jetzt in den Evangelien onomastische Konkurrenz bei so 86% war und bei Josephus so ein paar Prozente nur. Mhm. Und das ist schon krass, weil die meisten Historiker sagen ja, dass Josephus sehr zuverlässig ist. Und wenn wir so einen krassen Unterschied sehen, dann was sagt das halt
über die Historizität des Lukas-Evangeliums aus?
Ja.
Wie ist es bei der Apostelgeschichte? Also
bei der Apostelgeschichte ist es noch krasser, weil wir befinden uns jetzt nicht mehr im jüdischen Bereich, aber sonst in Diaspora. Und wenn ich mich nicht irre, so im Bereich Mazedonien, da haben, glaube ich, 20% aller Menschen einen Namen, der für sich, ist nicht so ein bekannter Name halt. Und das sind nur bei 20% aller Menschen da. Und genau in dem Bereich, wo Lukas berichtet, also in Mazedonien, finden wir genau zwei von zehn Namen, die...
Interessant, spannend. Ja, das ist interessant, weil bei der Apostelgeschichte, da haben wir es ja mit einem Text zu tun, das verschiedene Reisen des Paulus beschreibt. Also das eine ist es jetzt, sich irgendwo mit lauter Quellenmaterial zu einer Stadt, Jerusalem vielleicht, zu versorgen, wenn man irgendwo dann diese Texte sich zusammenschreibt. Und das andere ist es, dass man eine riesige Reise rekonstruieren muss mit allen möglichen Dörfern und Käffern, die er da auch noch abgeklappert ist. Und das Spannende war für mich auch, als ich in Griechenland war vor 3 Jahren auf einer Studienreise, dass wir da gesehen haben, dass das ist mir dann auch durchgegangen an einzelnen Stellen, dass es dann teilweise auch die richtigen, nicht nur teilweise, also dass die richtigen Titel von bestimmten römischen Verantwortungsträgern korrekt dann vorkamen in der Apostelgeschichte.
Kann dir ein Beispiel geben.
Die nur in einer kleinen Region vorkamen. Ja. Also ja, es gibt so Titel,
Zeit,
die kennt heute vielleicht auch jeder durch die Asterix- und Obelix-Filme und die waren vielleicht weit verbreitet, aber wenn du jetzt einen Titel hast, der nur in dieser Gegend vorkommt, dann ist das schon auffällig. Aber ja, bring gerne.
Ja, also der Neutestamentler Colin Hemmer zählt 84 präzise Fakten in der Apostelgeschichte. Das ist schon krass, das 84, also das sind ja noch mehrere Fakten da drin, aber so ungefähr, so 84 von denen sind sehr präzise. Also du kannst nicht in eine Bibliothek reingehen und fragen, hey, wo ist dies und das? Du musst tatsächlich da sein, um zu wissen, genau, wie du das erwähnt hast, Titeln zum Beispiel in Thessaloniki gibt es ja Politarchen oder zum Beispiel lokale Gottheiten, zum Beispiel Artemis in Ephesus zum Beispiel. Mhm. Und das sind so Sachen, die kannst du nicht einfach, du kannst das einfach nicht googeln. Oder damals gab es auch ja keine Bibliothek, wo du das du kannst in ein Buch reinschauen kannst. Und
gut, ich meine, da mal kritisch zurückgesagt, hast du in der letzten Folge auch mit mir. Ich muss sagen, ich bin die Liste von Hemmer durchgegangen und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alle Details ultra detailliert fand. Mhm. Weil, sagen wir mal, Artemis, Ephesus, das war ja eine sehr bekannte Stadt.
Ja, ja.
Und da, glaube ich, war das schon auch über die Region hinaus Leuten ziemlich geläufig. Aber ja, was ich spannend fand, waren eben dann so lokale Titel oder Dörfer oder der richtige Abstand zwischen Dörfern. Ja. Schon interessant. Ich meine, das ist so wie wenn, also weiß ich, was ist hier vor Ort irgendwie eine lokale Kneipe, die man kennt? Ein Appenweier? Oh,
gute Frage. Ich wohne ja nicht in Appenweier, aber...
Bei dir im Heimatort, sag mal jetzt mal.
Illenau zum Beispiel. Das ist so ein kleiner Abschnitt, wo es richtig, richtig schön ist.
Illenau also, heißt die Kneipe?
Nee. Also das ist nicht eine Kneipe, also das ist so ein kleiner Abschnitt in Aachen.
Okay.
Das ist so eine Mini-Stadt halt in Aachen.
Okay, und, sagen wir mal Illenau. Also jetzt sagen wir mal, du triffst jetzt in Brasilien jemanden in einem Café und fragt dich, wo du herkommst und du sagst, ja, aus Süddeutschland. Ja, woher genau denn? Ja, aus der Nähe von Freiburg. Ja, woher genau denn? Ja, nee, Appenweier. Ja, woher genau denn? Aachen. Da war ich schon mal in Illenau. Die haben da ein richtig schönes Café. Die Butterbrezel bei dem Bäcker dort schmeckt richtig gut. Und du denkst dir, Moment mal, der kennt diesen kleinen Ort.
Ja.
Der kennt diesen einen Bäcker, der bekannt ist für seine guten Butterbrezeln. Mhm. Sehr wahrscheinlich war er wirklich dort.
Ja.
Und genauso kann man eigentlich das vergleichen mit der Apostelgeschichte, mit dem Lukas-Evangelium. Wenn da solche Details stehen, die jemand, der nicht vor Ort war, gar nicht wissen kann, dann weiß man, er war da oder er hat Augenzeugen-Details.
Bei ein oder zwei Fakten kann man das schon so weg erklären halt. Mhm. Aber bei 84?
Ja, vor allem, wenn man es vergleicht eben dann mit den also Pseudo-Evangelien, da fehlen ja weitestgehend geografische Angaben, gerade im Thomas-Evangelium.
Ein oder zwei Städte nur und dann, das war's.
Und dann teilweise sind die geografischen Angaben auch noch falsch.
Falsch, Und ja, in der Apostelgeschichte ist das tatsächlich das Gegenteil. Also,
Mach's mal deutlich, aber gib mal so ein paar Beispiele einfach von Sachen, die du rausgefunden hast mit Versangabe und Kapitelangabe, dass das unsere Hörer und Zuschauer sich später mal so anschauen können.
Also in Apostelgeschichte 14, Vers 11 wird in Lystra die likaonische Sprache gesprochen. Also das ist so ein Dialekt zum Beispiel. In Kapitel 16, Vers 1 ist Derbe, gefolgt von Lystra, tatsächlich die korrekte Reihenfolge für eine Landroute von den Kilikischen Toren aus. Oh ja, in 1611 war es Samothrake, ein auffälliges Wahrzeichen für Seefahrer, dominiert von einem Berg, der über 1500 Meter hoch ist. In 1734 ist Areopagitis der korrekte Titel für ein Mitglied des Gerichts. In 1812 wird Gallio als Prokonsul genannt, der in Korinth als Provinzhauptstadt residierte.
Da war ich. Also ich war bei dieser Gallio-Inschrift in Korinth. Das war schon total spannend. Mhm. Ja, also da gäbe es noch die Erastus-Inschrift, da gäbe es noch weitere. Wir werden ja in Griechenland diesen September eine Reise machen, wo wir dann Aufnahmen auch nochmal machen. Hoffentlich kriegen wir die Genehmigung dann der entsprechenden Museen und Verwalter. Aber da wollen wir auch einiges an Material mal zusammensammeln. Und da sind wir mal gespannt, was da noch so an Material kommt. Schaut gerne mal auf unserem Kanal rum. Da haben wir schon so ein paar kurze, 2-3-minütige Videos, die dann über diese Inschriften zum Teil auch sprechen. Ja, also das finde ich auch deswegen interessant, weil ja das Lukas-Evangelium eines der drei synoptischen Evangelien ist. Mhm. Und viele der Begebenheiten, von denen Lukas berichtet, finden wir auch in den anderen dreien.
Ja.
Und wenn wir sehen, okay, Lukas hatte da historisch zuverlässiges Material vorliegen, können wir auch den Rückschluss machen, dass das für die anderen drei synoptischen Evangelien gilt. Ich meine, das Johannesevangelium wäre nochmal ein eigener Part, aber auch da gibt es eine ähnliche Liste mit vielen Augenzeugendetails und ähnliche wie
onomastische Kongruenz.
Onomastische Kongruenz. Die lässt sich da sicherlich auch bei den anderen Evangelien finden.
Ja.
Du hast dich aber jetzt da fokussiert auf das lukanische Doppelwerk. Mhm. Genau, aber das fände ich auch spannend an der Stelle. Und vielleicht auch noch hinzugefügt, also so weit ich das weiß, ist ja auch das eigentlich weitestgehende Konsens, nicht nur in der evangelikalen Bubble und Fachwelt, dass der Autor der Apostelgeschichte auch derselbe ist wie der vom Lukas-Evangelium.
Ja, ja.
Also sprich, wenn wir Argumente finden, die für die Historizität der Apostelgeschichte sprechen, dann gilt es auch für das Lukas-Evangelium und dann gilt es eben indirekt auch zusammen, für die anderen Evangelien, die starke Parallelen zu Lukas aufweisen.
Ja, ja. Also man findet mehrere Übereinstimmungen.
Hm.
Und das zeigt auch, dass die Quellen auch früh waren. Also wenn jetzt Markus und Matthäus und Lukas sich drastisch unterscheiden, dann wäre das mehr fragwürdig.
Mhm.
Aber dass da so eine Übereinstimmung ist, so fast wie eine Konsens, das sagt uns auch, okay, ja, das kann sehr früh sein.
Mhm. Ja, also traditionellerweise sagt man eben, es war Lukas, der die beiden Texte verfasst hat, oder die beiden Werke, du hast jetzt schon Argumente dafür angeführt. Lukas ist der Tradition nach Arzt gewesen und er hat in seinem Evangelium am Anfang, in den ersten 4 Versen, auch etwas über seine Absicht geschrieben. Das hattest du auch in deinem Artikel mal angeführt.
Ja.
Was kannst du uns sagen über Lukas' Absicht, Geschichte zu schreiben? Also wie unterscheidet sich da sein Selbstanspruch jetzt vielleicht auch von griechisch-römischen Mythen?
So, Lukas Prolog halt, also Kapitel 1, Vers 1 bis 4 entspricht antiken Historiken halt, also wie Josephus, Polybius und so weiter. Und wenn du das eigentlich auf Griechisch, also in Griechisch durchliest, dann findest du auch, ich glaube, da waren also 4 oder 5 von 6 wichtige Merkmale, die jetzt für griechisch-römische historische Werken das sind halt Merkmale halt, und das sagt uns ja, dass das jetzt nicht Propaganda war, aber Lukas wollte tatsächlich was Historisches weitergeben halt.
Mhm.
Und also Ziel war halt, ein faktenbasierter Bericht für Theophilus. Und ich kann es mal ganz kurz noch vorlesen, weil ich finde, das ist auch sehr wichtig. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Also das ist jetzt nicht typisch für die Pseudo-Evangelien. Das findest du nicht in
Petrus, Maria,
ja, Thomas. Oder auch Homer zum Beispiel.
Okay, also ja. Meinst du bei...
Ja. Ja. Und das sieht, und das findet man halt nicht, so ein Prolog zum Beispiel. Und das ist eigentlich sehr typisch für historiografischen Werken, so ein Prolog halt. Und ja.
Ja, spannend, Kevin. Also ich wäre an dieser Stelle mal durch. Hättest du denn noch Punkte, wo du gerne ergänzen würdest?
Wir können auch die unabsichtige Übereinstimmungen.
Ja, das finde ich auch.
Vielleicht ein oder zwei.
Ja.
Also was sind unabsichtigte Übereinstimmungen? Das sind, du kannst es so vorstellen wie zwei Puzzleteile halt. Du hast in einer Quelle, sagt eine Person was Bestimmtes und in einer anderen Quelle sagt eine andere Person was Bestimmtes, aber die ergänzen sich wie zwei Puzzleteile, ohne dass es geplant ist, also es ist ungewollt halt. Und wir können einfach direkt ein Beispiel nehmen. Wenn wir, ich habe jetzt keine Verse, aber ganz kurz. So, kannst du Kapitel, also Lukas Kapitel 22 aufschlagen und das dann vorlesen? Also Vers 24 bis 27.
Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige der Nationen herrschen über sie, und die Gewalt über sie üben lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Mhm. Nicht der zu Tisch liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende.
Genau, also in dieser Passage dient Jesus nicht aktiv, weil er sagt ja doch, wer ist größer, einer, der bei Tisch sitzt oder einer, der bedient, doch der bei Tisch sitzt. Ich aber bin mitten unter euch als einer, der dient. Doch der Bericht von Johannes über das letzte Abendmahl liefert zusätzlichen Kontext, der dies besser verständlich macht. Und dann kannst du Johannes 13 aufschlagen, Vers 4 bis 5.
Von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab, und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.
Siehst du jetzt, wie die zwei Bibelstellen sich ergänzen? Das würde erklären, warum Jesus in Lukas sagte, was er sagte. Halt als Jesus, als Diener halt.
Aber vielleicht noch hier diesen Vers vorher. Ja. Und er steht von dem Abendessen auf. Genau. Ja.
Und da kann man sehen, halt, wie die zwei Bibelstellen sich einander ergänzen. Und da gibt es ja mehrere Beispiele. Du hast vor kurzem ein Buch bekommen von Lydia McGrew. Und da gibt es ja mehrere Bibelstellen. Und was so richtig cool ist, eine Bibelstelle in Lukas erklärt vielleicht eine Bibelstelle in Matthäus oder Johannes in Lukas oder Markus in Lukas oder Lukas in Johannes und so weiter. Und das ist so vernetzt halt. Und das ist auch so ein Beweis für die historische Zuverlässigkeit. Und das, also solche unbeabsichtigte Übereinstimmungen, das findet man auch nicht in säkulären Werken oder was weiß ich.
Ja, spannend. Also das sind echt gute und wichtige Punkte. Und gerade dieses Argument, das jetzt Lydia McGrew in ihrem Buch da auch angeführt hat mit den unbeabsichtigten Zufällen oder sich gegenseitig bedingenden Erklärungen, ist auch so ein, so ein unbekanntes neues Argument. So wie auch das von Borkham so ein bisschen das New Kid on the Block ist. Mhm. Also finde ich auch cool, wenn man dann sieht, da werden jetzt nicht einfach ja ein Jahr aus dieselben alten Argumente immer und immer wiederholt, sondern die Forschung, die bringt ja immer wieder auch neue Dinge zustande.
Ja. Ja. Wobei, also das ist jetzt nicht neu, das geht eigentlich schon, das ist schon 200 Jahre altes Argument. Aber neu als, ja. Das
ja, okay, vielleicht sind
es dann wurde immer neu wieder veröffentlicht. Ja, ja,
alter
ja.
Wein in neuen Schläuchen, ja.
Genau, ja, ja.
Zumindest in der, also ich habe das jetzt gesagt, weil verschiedene New Testament Scholars dann in dem Vorwort das dann so gesagt haben, dass sie da was ganz Neues bringt und so weiter.
Eine frische Perspektive.
Ja. Ja, spannend. Hey Kevin, vielen, vielen Dank für deine Ausarbeitungen in deiner Bachelorarbeit, nee, in einem vierteiligen Artikel. An der Stelle auch die große Empfehlung, den mal zu lesen. Und ich danke dir. Ja, an alle, die zugeschaut haben, hinterlasst uns gerne eure Gedanken in Form einer E-Mail, in der ihr uns Feedback gebt, info@apologetik-projekt.de oder in der Kommentarspalte. Lasst ein Like da, eine Bewertung auf Spotify und so weiter. Und abonniert uns, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr auch weiter mit apologetischen Inhalten versorgt werdet. Und falls ihr das noch nicht wusstet, wir sind ein spendenbasierter Dienst. Unsere ganze Arbeit lebt von euren freiwilligen Spenden. Das heißt, wenn ihr es möglich machen wollt, dass wir Dialoge wie diesen hier führen können, dass wir technisches Equipment bereitstellen können, dass wir Anstellungen ermöglichen können. Kevin ist mit einer Minijobstelle angestellt, ich mit einer Teilzeitstelle, Dave mit einer Minijobstelle. Dann ja, wäre auch da unsere Bitte einfach an euch, unsere Arbeit auch zu bedenken in Form einer einmaligen oder einer dauerhaften finanziellen Unterstützung mehrerer.